Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 110, diesmal mit der Themen 5. Es geht um den Hack von Twitch.tv und dessen Folgen. Dann gingen in gleich drei Studios auf der ganzen Welt die Chefs, die C-Bomb wurde entschärft, Windows 11 ist erschienen und Electronic Arts denkt laut darüber nach, ob die FIFA-Lizenz denn wirklich wichtig ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Sendung. Twitch.tv wurde Opfer eines Hacks. Am 6. Oktober postete ein Unbekannter im berühmt-berüchtigten Webboard 4chan einen Torrent-Link und der verwies auf 125 GB an Daten und der User behauptete, das seien alle essentiellen Daten der Game-Streaming-Plattform Twitch.tv frisch von deren Servern geklaut. Warum der anonyme User das tat? Um, Zitat, mehr Zerrüttung und Wettbewerb im Bereich des Online-Streaming zu fördern und weil, Zitat, ihre Community ein ekelerregender, toxischer Sumpf ist. Zitat Ende. Oh la la. Und am Abend des 6. Oktober gab Twitch dann auch zu, dass die Amazon-Tochter Opfer eines Angriffs wurde. Ein Fehler in der Serverkonfiguration sei dafür verantwortlich gewesen, dass sich da eine dritte Partei einklinken und Daten abgreifen konnte. Man prüfe noch den genauen Hergang und die konkreten Auswirkungen. Man sähe derzeit keine Anzeichen dafür, dass User-Login-Daten geklaut worden wären und Kreditkartendaten würde Twitch eh keine speichern, die seien also sicher. Zur Sicherheit habe man aber alle Stream-Keys zurückgesetzt. Das sind personalisierte Codes, mit denen sich Streamer mittels ihrer Streaming-Software bei Twitch anmelden, wenn sie selbst Videos streamen wollen. Hier müssen Nutzer in ihrem Twitch-Profil nun den neuen Code raussuchen. Mehr Offizielles gibt es von Seiten Twitch hierzu nicht, wohl aber aus Richtung der Hacker und der Beobachter. Die Website videogameschronicle.com konnte durch einen externen Partner verifizieren, dass das große Datenpaket tatsächlich ist, wofür es ausgegeben wird, und es enthalte tatsächlich den Quellcode für Twitch. Außerdem behaupten die Hacker, sei obendrein noch Folgendes von den Twitch-Servern kopiert worden. Die Daten zu den Auszahlungen an Twitch-Streamer ab 2019. Quellcode zu den Mobile-, Desktop- und Konsolen-Clients von Twitch. Hausinterne Entwicklungssoftware und Infos zu internen Serverdiensten, die von Twitch genutzt wurden, Daten zu anderen Twitch-Projekten, etwa der Spieledatenbank IGDB oder dem Mod-Dienst CurseForge, interne Twitch-Sicherheitstools und besonders saftig Daten zu einem bislang unveröffentlichten Steam-Konkurrenten namens Vapor von den Amazon Gaming Studios. Der soll dann auch viele Twitch-Features direkt in eine Art Game Store oder Client integrieren. Tja, aber stimmt das? Ist das alles wirklich so gewichtig und so echt, wie man jetzt vermuten mag? BBCs erster und einziger Cyber-Sicherheitsreporter Joe Tidy sagt hierzu folgendes, Zitat. Twitch ist bekannt dafür, dass es operative Details wie die Gehälter seiner Streamer streng geheim hält und das wirkt jetzt also auf das Unternehmen äußerst peinlich. Und das zu einer Zeit, in der Konkurrenten wie YouTube Gaming riesige Gehälter anbieten, um Gaming-Talente zu gewinnen, sodass die Auswirkungen erheblich sein könnten. Abgesehen von den Gehaltsangaben scheinen die Dokumente auch den Quellcode der Website und sogar technische Details für noch nicht veröffentlichte Produkte und Plattformen zu enthalten. Und es verdichten sich die Hinweise, dass zumindest einige der Daten echt aussehen. Sicherheitsexperten sagen mir, dass die Daten Sachen wie interne Serverdetails enthalten, auf die nur Twitch-Mitarbeiter zugreifen können. Und wenn sich das alles bestätigt, dann wird es der größte Leak sein, den ich je gesehen habe. Die wertvollsten Daten eines ganzen Unternehmens wurden auf einen Schlag vernichtet. Zitat Ende. Tja. Derweil staunt die Community vor allem über die Millionen Zahlungen, die manche der Top-Streamer von Twitch erhalten haben. Hier unser Gronkh etwa, Deutschlands Vorzeige-Influencer, der ist auch in der Liste der Top-Verdiener und der hat seit Oktober 2019 laut dieses Leaks fast 1,5 Millionen Dollar von Twitch bekommen. Und das eben nur von Twitch. Bedenkt, dass viele erfolgreiche Streamer nebenher auch noch über andere Schnittstellen etwa Spenden sammeln, Merchandise verkaufen oder Produkte und Werbung in ihren Streams platzieren. Diese Top-Gehälter, die entfachen gerade im Netz ein paar Diskussionen in den einschlägigen Foren über die Verhältnismäßigkeit dieser Rekordsummen im Vergleich zum Verhalten vieler Streamer Streamer und dem Druck, den sie auf ihre Zuschauerschaft ausüben, ihnen zu spenden oder sie kostenpflichtig zu abonnieren. Anderswo wird die Tatsache beklagt, dass auf Twitch offensichtlich nur weiße Männer erfolgreich sind. Ich jedenfalls habe zur Sicherheit dennoch mal mein Twitch-Passwort geändert und ich nehme diese Nachricht mal wieder zum Anlass, dafür zu werben, niemals. Bei keinem Dienst, Forum, bei keiner App, in keiner Webseite ein Passwort mehrmals zu verwenden. Es kann gegen euch verwendet werden. Nutzt außerdem bitte sichere Passwörter und das heißt lange Passwörter. Zahlen und Sonderzeichen schön und gut, aber die kann man sich nicht merken. Und wenn das Passwort trotzdem bloß 8 Zeichen lang ist, ist es schnell erraten. Ein Passwort namens LOL, Twitch wurde gehackt, wie peinlich. Dieser Satz. So ein Passwort ist super sicher. Einfach, weil es so viele Zeichen enthält, dass sich das mit roher Rechenpower so schnell nicht erraten lässt. Und aktiviert womöglich die Zwei-Faktor-Authentifizierung, also dass ihr immer noch einen Freischaltcode via Mail oder Telefon erhaltet, wenn ihr euch von einem neuen Gerät einloggt. So schützt ihr eure Accounts und Daten etwas besser, falls es anderswo mal zu einem Hack oder zu einem Leak kommt. Denn die Twitch-Geschichte, die lehrt uns, jeder Dienst kann gehackt werden. Nirgends könnt ihr davon ausgehen, dass die Daten, die ihr in einem Webservice abgebt, dort auch wirklich 100% und für immer sicher sind. Spannend ist natürlich in diesem Fall, inwiefern der Leak auch wirklich einen Einfluss auf Amazons Strategie und seinen Wettbewerb hat. Dass Amazon an einem eigenen Game Store arbeitet, das war seit langem klar, aber jetzt tauchten so viele konkrete Daten zu Amazons Vapor auf, diesem Steam-Konkurrenten, so dass Valve, Epic und Co. vielleicht direkt davon profitieren könnten, weil sie so ein viel besseres Bild ihrer Konkurrenz und ihres Plans bekommen. Und wer weiß, inwiefern die Sache die Pläne des Twitch-Mutterkonzerns jetzt verändert. Sowohl was Twitch-Features und Regelwerk, als auch was Amazons Ambitionen bezüglich des Spielemarktes angeht. Ist das jetzt eine große Zäsur für den Konzern? Machen die einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Ich bin der Meinung, von Amazon selbst wird man hierzu absolut nichts erfahren, aber man kann ja in den kommenden Monaten und Jahren ein wenig das Verhalten dieser zwei Organe, einmal Twitch und einmal die Mutti Amazon, beobachten und vielleicht daraus seine Schlüsse ziehen. Es bleibt allemal spannend, wie Amazon in den kommenden Jahren weiter mit dem Thema Games umgeht. Man ist da irgendwie so halb in der Tür schon drin mit Twitch, mit den Loot Drops, die es da gibt für Zuschauer, mit dem Vertrieb von physischen Kopien von Spielen, mit einem Android App Store, mit einem Game Streaming Service, der sich jetzt auch, ich glaube, immer noch in der Beta-Phase befindet und dann vielleicht irgendwann im Steam-Konkurrenten und eigenen Spielen, wo jetzt zumindest New World ja wenigstens gespielt wird von allen Amazon-Eigenentwicklern. Bin sehr gespannt, wo Amazon in 5 Jahren steht. Neue PlayStation 4 Firmware behebt C-Bomb-Problem. Ein kleiner Nachtrag zur Geschichte der sogenannten PS4 C-Bomb, die ich hier in Folge 99 mal berichtet hatte. Da ging es darum, dass die PS4-Konsolen eine kleine interne Batterie besitzen, wie viele andere Unterhaltungselektronik, zum Beispiel auch jeder PC. Die dient zum Aufrechterhalten der aktuellen Uhrzeit und des Datums im abgestellten Zustand. In dem Fall, dass so eine Batterie kaputt geht, entfernt wird oder sonst wie ausfällt, so haben Tests einige Hobby dieses Jahr ergeben, würde die Konsole sich nicht mehr benutzen lassen, wenn sie sich nicht zu einem Sony-Server verbinden kann, um sich da die aktuelle Uhrzeit zu holen. Derzeit existieren diese Server, verbinden sich mit der Konsole und dann ist alles wieder gut, aber die Szene der Spielearchivare, die mahnt, dass in Zukunft irgendwann mal dieser Zustand vorbei sein könnte, wenn die PS4 dann ganz zum alten Eisen, zur Retro-Hardware zählt. Und dann wären Konsolen mit leerer oder defekter CMOS-Batterie automatisch beim Eintreffen dieses Defekts Elektroschrott. Ein Server, zu dem sie sich verbinden wollen, würde nicht mehr existieren. Die Batterie könnte man ersetzen, aber wenn der Server down ist, dann wird die Konsole kaputt bleiben und sich weigern, Games und Apps zu starten. Diese Zeitbombe, dieses drohende theoretische Problem existiert nun nicht mehr. Diese Zeitbombe wurde entschärft. Am 15. September erschien parallel zum großen PS5-System-Update auch die Firmware 9.0 für die PlayStation 4 und die behebt dieses Problem. Auch ohne Internetzugang und trotz defekter CMOS-Batterie funktionieren nun endlich immer noch Spiele auf der PS4. Das ist toll für Sammler, toll für Retro-Fans und Leute, die mit ihrer PS4 ausschließlich offline zocken wollen oder können und das auch zukünftig tun wollen. Verschiedene Quellen bestätigen den Fix mit ihren eigenen Tests. Sony selbst nennt ihn nämlich nicht in den Patchnotes zur Firmware 9.0. Das Update bringt sonst eher kosmetische und nischige Änderungen. So könnt ihr damit etwa PS5-Trophäen auf eurer PS4 ansehen und es gibt ein paar Kleinigkeiten in Sachen Remote Play. Wenn ihr also derzeit noch eine PS4 besitzt, die auch noch online ist, dann braucht ihr diese Firmware also nicht dringend. zumal es im Netz manchen User gibt, der Probleme mit dem Firmware-Upgrade auf die 9.0 vermeldet. Langfristig wisst ihr jetzt aber, ab Firmware 9.0 ist eure PlayStation 4 lagerfähig. Schön. Windows 11 erschienen. Upgraden oder nicht? Am 5. Oktober erschien Microsofts neues Betriebssystem Windows 11 für den PC. Es ersetzt Windows 10 und ist für Besitzer der Vorgängerversionen auch als kostenloses Upgrade erhältlich. Home-Versionen von Windows 10 werden dann zu Home-Versionen von Windows 11. Aus Pro 10 wird Pro 11. Ein Angebot zum Upgrade direkt aus Windows 10 heraus, das werdet ihr aber erst in der ersten Jahreshälfte 2022 erhalten. Allerdings könnt ihr auch jederzeit mit wenigen Handgriffen manuell euer Windows auf Version 11 upgraden oder es halt neu kaufen. Obendrein dürfte das Betriebssystem rasch als Quasi-Standard auf Laptops und Fertig-PCs vorinstalliert kommen. Tja, und solltet ihr das jetzt machen oder nicht? Windows 11 bringt einiges Neues mit sich, darunter ein vor allen Dingen neuer Look und ein paar neue Features unter der Haube. Im Fokus steht dabei ein Interface, das mit seiner Taskleiste unten in der Mitte stark an macOS von Apple erinnert. Außerdem könnt ihr euch nun Android-Apps mit Windows 11 runterladen und sie dann nativ ausführen. Okay, das geht mittels Emulatoren auch auf Windows 10, aber nun ist es halt im Windows 11 eingebaut, über den Microsoft Store und dann da über den eingebetteten Amazon Store. Fragt mich nicht wieso, und das Feature kommt wohl eh erst nach Release. Neu oder alt sind auch Widgets, das sind auf dem Desktop platzierbare kleine Infofenster und Apps, wie es sie schon bei Windows Vista gab. Dann ist dann noch Microsoft Teams stärker in Windows integriert oder Gaming-Features, wie man sie von der Xbox kennt, konkret die automatische HDR-Abmischung für Spiele ohne HDR-Support oder die Speicherschnittstelle Direct Storage für schnelle Ladezeiten mit den superschnellen NVMe-SSDs. Wobei Direct Storage mittlerweile auch für Windows 10 angekündigt ist, aufgrund der Natur der Schnittstelle soll sie aber besser mit Windows 11 laufen. Auch hier gibt es noch keine echten Erkenntnisse, ich habe keine gefunden. Dann werden virtuelle Desktops noch besser und grundlegender unterstützt, also für all jene, die gern zwischen verschiedenen Desktop-Ansichten wechseln, für Arbeit, Freizeit, Schule oder Gaming. Das Multitasking mit mehreren Apps auf einem Bildschirm, auf mehreren Bildschirmen oder beim Anschluss von Monitoren an Laptops soll verbessert werden. Apps und ihre Anordnung auf dem Desktop lassen sich nun speichern und kollektiv maximieren und minimieren oder etwa beim Anschluss eines Monitors an einen Laptop automatisch wiederherstellen und sowas. Eine Funktion, für die es zuvor externe Tools brauchte. Und dann bringt Windows auch noch unter der Haube zahlreiche Änderungen mit. Die umstrittensten sind TPM 2.0 und VBS. Ach ja, Akronyme. Zunächst TPM. Das Betriebssystem wünscht sich einen Chip in eurem PC, der für Sicherheit zuständig ist. Das sogenannte Trusted Platform Module. Und zwar Version 2.0 bitte. Solche Chips, die gibt es schon länger und auch Windows 10 kann damit arbeiten, nur ist der Support dafür in der Regel deaktiviert. Ich habe gerade mal geschaut, mein Windows 10 hat auch diese Funktion, sie ist allerdings deaktiviert, da müsste ich erst ins BIOS gehen und Trusted Platform Computing aktivieren. Windows 11, so Microsoft, funktioniere aber nur mit einem aktivierten TPM 2.0 Chip optimal. Würde man es dennoch installieren? Und das geht, genau wie die Installation von Windows 11 ganz ohne TPM-Support, ohne dass man eben so einen 2.0-Chip hat, so warnt Microsoft mit so ein paar Schreckensmeldungen wie 52% mehr Kernel-Crashes, den sogenannten Blue Screens of Death, im Vergleich zu einem Modell mit der TPM 2.0-Hardware. Und ein System, das die Hardware-Anforderungen für Windows 11 erfüllt, darunter eben auch TPM 2.0, das würde eine, Zitat, 99,8% crashfreie Erfahrung bieten. Naja, seltsam, wie Microsoft hier argumentiert. Im Grunde scheint es hier Microsoft aber um mehr Sicherheit zu gehen. Der Chip erlaubt dem Betriebssystem, den PC, auf dem es installiert ist, genau zu erkennen. Ein Hack dieses Gerätes oder die Installation von Malware wird dadurch deutlich schwerer gemacht. Gleichzeitig wird dieses TPM-Ding auch für allerlei Verschlüsselungsaufgaben von Software genutzt. Schützt etwa das Entsperren des PCs via Windows Hello durch Kryptographie. Das Ding ist halt, dass nur recht neue Prozessoren und Mainboards diesen Chip haben und deshalb User älterer PCs hier auf seltsame Art und Weise ausgeschlossen werden oder zumindest entmutigt werden, sich dieses Upgrade zu holen, auch wenn es dennoch möglich ist. Und das ist irgendwie seltsam. Das ist eine ganz komische Kommunikation von Microsoft. Und Sicherheit ist auch das Anliegen beim VBS-System von Windows 11. Und da ist es in den letzten Tagen ja Anlass für so manche Schlagzeile gewesen. VBS steht für Virtualization Based Security, also Sicherheit durch Virtualisierung. Und das ist eigentlich ein sehr schlüssiges, cooles Konzept. Da geht es darum, dass Software in einer virtuellen Umgebung ausgeführt wird, innerhalb eines geschützten Teils des Arbeitsspeichers und des generellen Systems, abgeschottet vom restlichen Betriebssystem. Sprich, andere Programme können nicht auf den Betrieb dieser Software Einfluss nehmen, und andersrum. Und das hat Vorteile, große Vorteile. So können etwa Spielehersteller einen sehr viel stärkeren Schutz vor Hackern und Cheatern in Multiplayer-Partien anbieten als jemals zuvor. Vielleicht würde dadurch ja sogar die vielgescholtene Denuvo-Kopierschutz-Software ein Stück weit hinfällig, die ja auch ein bisschen im Ruf steht, die Spiele-Performance zu bremsen. Und das Betriebssystem generell wäre sicherer vor irgendwelchen Exploits und Sicherheitslücken in Software, etwa dem Browser, falls man den virtualisiert laufen lassen würde. Virtualisierung hat definitiv Vorteile und es ist logisch, dass Microsoft sowas einbaut und das auch für die ja, Anwendungen nutzt, die Dinge etwas sicherer und etwas kontrollierbarer zu machen. Das Ding ist halt, VBS in einer frischen Windows 11 Installation ist standardmäßig aktiviert und es kostet Leistung im Vergleich zu deaktivierten VBS. Im Gaming-Betrieb wohl derzeit etwa 2-8%, je nach Spiel, wie Toms Hardware mittels einiger Benchmarks herausfand. Und dann meldete auch vor einigen Tagen der Chiphersteller AMD, dass die eigenen Ryzen-Prozessoren unter Windows 11 zunächst etwa, 3-5% langsamer laufen würden, in Extremfällen 10-15%, da es dann noch einen Bug in Windows gibt, der die Latenz beim Cache-Zugriff dramatisch erhöht. Noch im Oktober soll dann aber ein Patch ausgespielt werden und dieses Problem behoben sein. Also es ist schon ein bisschen komisch, das Messaging rings um Windows 11. Weniger Leistung, hohe Hardware-Anforderungen und irgendwie hier und da mehr User-Gängelungen. Etwa indem man nur noch mit der Pro-Version einen Offline-Account anlegen kann. Die Home-Fassung will einen Microsoft-Account bei der Installation. Aber ja, am Ende bin ich dann gleichzeitig überrascht, wie viele dieser Probleme sich mittels diverser Workarounds lösen lassen. Das Netz ist derzeit voll mit Anleitungen, wie man jeder Windows 11 Version einen Offline-Modus aufzwingen kann oder wie man VBS und TPM umgehen oder gar deaktivieren kann. Und wer sich Ende des Jahres einen neuen Prozessor von Intel kauft, mit einer 12 am Anfang der Produktkennung, die sogenannten Alder Lake Prozessoren, der sollte auf jeden Fall Windows 11 mal ausprobieren oder zumindest Benchmarks abwarten und sich da ein bisschen reinlesen, denn das neue Betriebssystem soll angeblich viel besser mit der neuen Intel-Architektur klarkommen als Windows 10, aber auch das gilt es einfach abzuwarten. Interessant finde ich dabei, wie sich langsam ein Bild davon abzeichnet, wo Microsoft mit Windows hin will. Und zwar hin zu einem geschlossenen System. Zum Walled Garden, wie der Ami sagt. So ähnlich wie bei Apple oder auf Konsole. Halt eine Plattform, auf der Microsoft mehr das Sagen hat, welche Software drauf läuft, wie sie drauf läuft und wo sie herkommt. Wo auch Lizenzinhaber sicherer sind, dass ihre Software genutzt wird, wie laut End-User-Lizenzvereinbarung abgemacht oder auch Musik, Filme und Serien mit genau den Geräten von den Usern geschaut werden, die sie abonniert haben. Apps und Programme, so wünscht es sich Microsoft, die werden in Zukunft weniger einfach so über irgendeinen Installer aus dem Internet aufgespielt, sondern bevorzugt über den Microsoft Store installiert, der sich nicht umsonst inzwischen einigen Drittanbietern wie Amazon oder Epic Games gegenüber geöffnet hat. Das gibt Microsoft mehr Kontrolle und ja, den Nutzern mehr Sicherheit gemäß dem Fall, der Konzern oder die Drittanbieter prüfen das Angebot ihrer Digitalstores gründlich genug, um auszuschließen, dass da Malware angeboten wird. Features wie VBS oder TPM gehen irgendwie in beide Richtungen. Sie schotten das Betriebssystem mehr gegen externe Einflüsse und Software- und Angriffsvektoren ab. Sie bieten damit mehr Sicherheit, allerdings muss man sich damit nun auch mehr auf Microsoft einlassen. Mit einem Online-Account, mit dem Microsoft Store und wahrscheinlich einem gerüttelten Maß an Telemetrie, die bei Microsoft landet. Und ach genau, Werbung. Derzeit zwar nur für Microsoft-Produkte, aber wer weiß, was da noch kommt. Und aktuell kriegt man in Windows 11 halt hier und da Werbung angezeigt. Tja, und was nun? Upgraden oder nicht? Aus der Ferne und aus dem, was ich bislang so nach dem Windows 11 Launch gelesen habe, sehe ich da keinen dringenden Grund, außer euch interessieren einige spezifische Features. Sachen wie Direct Storage, die interessieren mich etwa enorm, aber hier warte ich erstmal ab, wann genau das alles wirklich von Spielen unterstützt wird und wie sich die Versionen von Windows 10 und 11 letztendlich wirklich unterscheiden. Gleiches sollte sicher für die meisten potenziellen User da draußen, insbesondere die Gamer, gelten. Abwarten und sehen, was mit Windows 11 noch so passiert, ob die Gaming-Leistung durch die Sicherheitsfeatures wirklich langfristig eingeschränkt wird und ob man nicht auch problemlos all den störenden Kram deaktivieren und Windows 11 normal weiter nutzen kann oder ob es dann irgendwelche Probleme gibt und Inkompatibilitäten und Fehlermeldungen und ob es einem gefällt, Ich denke, der Look und die Bedienung des neuen Windows, das ist mit Abstand der größte Grund für oder gegen das neue Betriebssystem zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Wenn euch dieser Apple-ähnliche Desktop anspricht, warum nicht? Denn zumindest grundsätzlich scheint Windows 11 ja zu funktionieren. Windows macht halt, was Windows tut. Windows-Dinge. Fenster auf und zu, Browser, Games und Anwendungen starten und hier und da mal quengeln, dass man doch bitte sein PC wegen eines Updates neu starten sollte. Und das macht Windows egal mit einer 10 oder einer 11 im Namen. Regelmäßig. Viel zu oft. Die Leiter dreier Entwicklerstudios geben Rücktritt bekannt. In den letzten Tagen gab es in drei bekannteren Entwicklerstudios da draußen ein paar signifikante Abgänge. In den USA, in Japan und in Frankreich sagten drei Studioleiter leise Servus oder halt Goodbye, Sayonara und Au revoir. Gehen wir die drei Fälle ganz kurz durch. Ryuga Gotogo Studio, ein Sega-Hausstudio und Macher der Yakuza- und Judgment-Reihe, verliert mit dem Studioleiter Toshihiro Nagoshi den Urvater der Yakuza-Reihe und eine echte Entwicklerlegende. Mit ihm zusammen wird auch Daisuke Sato, Producer der Yakuza-Reihe, das Studio und damit auch Sega verlassen. Scheinbar werden die zwei bald ihr eigenes Ding drehen. Ich bin schon gespannt, was und mit wessen Unterstützung. Gerüchte halber ist Nagoshi derzeit in Verhandlungen mit NetEase. Ryuga Gotoku Studio wird fortan von Masayoshi Yokoyama geleitet, der bislang als Lead Writer für die Yakuza-Reihe arbeitete. Und angesichts der grandiosen Mischung aus Drama und Absurdität in diesen Spielen scheint der Mann, der als Autor dafür verantwortlich ist, nicht die schlechteste Wahl zu sein. Derzeit ist übrigens eine Fortsetzung von Yakuza Like a Dragon bei dem Studio in Arbeit. In den USA tritt derweil Randy Pitchford von seinem Posten als Präsident von Gearbox Software zurück, dem Entwickler der Borderlands-Reihe. Seinen Platz übernimmt der bisherige Chief Technical Officer Steve Jones. Bevor angesichts der, naja, umstrittenen Personalie Pitchfords und seines Rücktritts irgendwelche Sektkorken knallen, der Mann geht nicht wirklich, er wechselt nur die Stühle, denn er bleibt Geschäftsführer von Gearbox Entertainment, dem Mutterunternehmen von Gearbox Software, und er wird fortan als Präsident der neu gegründeten Gearbox Studios agieren, einem Studio mit Fokus auf Film und TV und derzeit mit der Produktion eines Live-Action-Films im Borderlands-Universum vertraut. Und zuletzt hätten wir Arcane Lyon, wo nach 17 Jahren Betriebszugehörigkeit mit Romain Capron der Studioleiter geht. Ich weiß nicht, ob der wirklich Romain genannt wird, aber R-O-M-U-A-L-D. Wie um Gottes Willen spricht man das? Ich hatte nie Französisch, ich nenne ihn jetzt einfach Romain. Romain Capron, ein toller Name. Der jedenfalls will etwas Neues ausprobieren, der will mehr Zeit für seine Familie haben, so schreibt er in einem Update im Karrierenetzwerk LinkedIn. Seine Rolle übernimmt fortan Dinga Bakaba, der bislang als Game Director und Co-Creative Director für Arcane Lyon arbeitete und erst kürzlich mit Deathloop ein ambitioniertes Shooter-Projekt abseits des Mainstream leitete und fertigstellte. Wie es uns gefallen hat, dafür gibt's übrigens einen unserer Sonntagspodcasts. Ich glaube Nummer 338 war das. Electronic Arts denkt laut über die FIFA-Lizenz nach. Eine eigentümliche Nachricht machte am 7. Oktober die Runde, da nämlich beglückwünschte sich EA im Rahmen einer Pressemeldung zum Release des jährlichen EA-Fußballspiels, diesmal FIFA 22. Soweit, so belanglos, so bekannt aus der ganzen Branche. Es ist völlig normal, dass ein Spielehersteller eine Pressemitteilung rausstellt, wenn er ein neues Spiel fertiggestellt und in den Hand gebracht hat. Das ist absolut normal. Das nimmt eigentlich niemand mehr so richtig wahr. Die trudeln ständig ein und werden kollektiv ignoriert. Interessant ist aber, dass diese übliche Selbstbeweihräucherung in der zweiten Hälfte der Pressemitteilung dann einen überraschenden Ton und überraschende Inhalte anschlägt. So liest man da Folgendes, Zitat: Durch den jahrelangen Aufbau unserer globalen Franchise wissen wir, dass Authentizität für das Erlebnis entscheidend ist. Deshalb konzentrierten wir so viel Energie auf die kollektive Stärke von über 300 einzelnen Lizenzpartnern, die uns Zugang zu mehr als 17.000 Sportlern in über 700 Teams, 100 Stadien und über 30 Ligen auf der ganzen Welt verschaffen. Wir investieren kontinuierlich in die Partnerschaften und Lizenzen, die für die Spieler am bedeutsamsten sind. Aus diesem Grund ist unser Spiel der einzige Ort, an dem man authentisch in der UEFA Champions League, der UEFA Europa League, dem CONMEBOL Libertadores, der Premier League, der Bundesliga und La Liga Santander und vielen anderen spielen kann. Die Breite unserer Partnerschaften und unser Ökosystem an lizenzierten Inhalten wird es uns ermöglichen, unsere EA Sports Fußballspiele jetzt und in den kommenden Jahren so authentisch wie nie zuvor zu gestalten. Mit Blick auf die Zukunft prüfen wir auch die Idee, unsere globalen EA Sports Fußballspiele umzubenennen. Das bedeutet, dass wir unsere Vereinbarung über die Namensrechte mit der FIFA überprüfen, die von all unseren anderen offiziellen Partnerschaften und Lizenzen in der Fußballwelt getrennt ist. Zitat Ende. Tja, was zum Teufel, was ist da los? Okay, warum sagt uns EA, dass man für das hauseigene Fußballspiel ganz viele Lizenzen habe und sich nun überlegt, ob man die FIFA-Lizenz für den Namen überhaupt noch braucht? Denn das steht da letztendlich. Wir haben alles, wir haben alle coolen Ligen, alle coolen Mannschaften und dann noch die FIFA-Lizenz und wir gucken gerade mal, ob wir die noch brauchen oder ob die weg kann. Und wenn man dann kurz quer googelt, dann findet man raus, dass EA zuletzt im Mai 2013 den Lizenzvertrag mit der FIFA bis Ende 2022 verlängert hat. Aha, der läuft also in etwas über einem Jahr aus. Und EA hat nun offensichtlich zwei Möglichkeiten. Den Lizenzvertrag mit der FIFA neu verhandeln oder darauf verzichten. Und ich denke nicht, dass EA wirklich ernsthaft auf das FIFA im Titel seiner Cash-Cow verzichten will, obwohl selbst das irgendwie denkbar ist. Man könnte die Spiele ja je nach Region mit dem Namen der populären Ligen oder der Vereine verkaufen oder halt einfach unter dem Titel EA Sports Football oder sowas oder halt Soccer. Aber ich denke das eher nicht. Viel eher denke ich Folgendes, und zwar, dass EA derzeit genau mit diesen Nachverhandlungen des Lizenzabkommens mit der FIFA beschäftigt ist. Und dass man hier vielleicht etwas Druck auf die FIFA aufbaut, indem man laut drüber nachdenkt, wie unwichtig diese schnöde FIFA-Lizenz am Ende für den Erfolg des Spiels ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es für EA extrem wichtig ist, diese Nachverhandlung der Lizenzen mit FIFA möglichst gut abzuschließen. So millionenfach, wie sich dieses Spiel jedes Jahr verkauft, ist, denke ich, jeder Centbetrag, jeder halbe Cent, den die Anwälte da irgendwie rausschinden können im Vergleich zur bisherigen Lizenzvereinbarung, bares Geld wert. Und das läppert sich. Und ich bin mir sicher, hier wird knallhart verhandelt und EA hat ein Ziel vor allem anderen, weniger Geld für diese blöde FIFA-Lizenz ausgeben als zuvor, weil das netto einfach mehr Kohle ist. Schöne Schlagzeilen aller nie wieder FIFA, die gab diese Pressemitteilung zwar her, aber meiner Meinung nach ist das halt alles so ähnlich, als würde McDonald's in einer Pressemitteilung schreiben, wir könnten ja vielleicht nur noch vegetarische Kost anbieten. Ja, das könnten die denken und das könnten die mitteilen, aber niemals, never ever würden die das auch wirklich machen. Aber ja, EA hat laut nachgedacht, schon irgendwie witzig und ich hoffe, meine Theorie, gestützt von so mancher Twitter- und Reddit-Kommentaranalyse vom Druck auf die FIFA beim neuen Lizenzdeal, die ist hoffentlich auch einigermaßen korrekt. Irgendwie witzig ist es allemal. Tja, und kommen wir nun zu eurem warmen Glas Milch mit Honig, mit dem ich euch gleich ins Bett schicke. Genau das Ende des Podcasts ist erreicht und ich erzähle euch noch schnell, was in den nächsten zwei Wochen noch so für PC und Konsole neu erscheint. Freilich erzähle ich euch nicht alles und sicher auch nicht mit Gewehr, aber lasst uns mal schauen, bis einschließlich zum 22. Oktober. Eigentlich ist es schon spielbar, aber nur für Käufer der teuren Versionen. Für die Arbeiterklasse erscheint dann Back 4 Blood am 12. Oktober. Für PC, für PlayStation und für Xbox. Der neue Zombie-Koop-Shooter der Left 4 Dead-Erfinder Turtle Rock Studios, die sich mit Evolve beinahe Konkurs experimentiert haben, der wandelt auf sehr vertrauten Spuren. Vier Spieler, große Levels, massig Zombies und ein weiter Weg von Safe Room zu Safe Room. Beim Shooter-Gameplay experimentierte Turtle Rock wenig, das wirkt vertraut. Interessant ist das Spielkartensystem, mit dem man während einer Mission immer mehr positive und auch negative Modifikatoren für die aktuelle Runde aktiviert. Eine Sache wird sicher zum Streitpunkt unter Spielern, Friendly Fire ist immer aktiviert. Am 12. Oktober hätten wir dann auch noch Monster Crown für PC, PS4, Xbox One und Switch. Ein Kickstarter-finanziertes, im Pixel-Look gehaltenes Monster-Sammel- und Aufzuchtspiel. Das wandelt ganz klar auf den Spuren der frühen Pokémon-Spiele, ist aber deutlich düsterer und erwachsener. Außerdem könnte die über 200 Monster im Spiel auch nach Lust und Laune miteinander kreuzen und so ganz neue Kreaturen erzeugen. Auf dem PC ist die Early Access-Version ganz gut bewertet und auch da geht das Ding eben am 12. Oktober in die Voll-Release-Version. Am 14. Oktober weiß ich noch nicht, ob Aeon Must Die Ausrufezeichen rauskommt. Das sagt zumindest die Steam-Page des Side-Scrolling-Brawlers, der mit einem fantastischen Trailer in 2020 angekündigt wurde und neongrelle, fantasievolle Comic-Welten und ein brutales Prügel-Gameplay bieten soll, mit Fokus auf Style, auf Inszenierung und auf total übertriebenen Irrwitz. Das sah so cool aus im Trailer, aber dann meldeten sich im August auch viele Ex-Angestellte vom Entwickler Limestone Games aus Tallinn, Estland, und die warfen dem Firmenchef öffentlich allerlei Fehlverhalten, Missmanagement und das Absägen der Originalentwickler vor. Er habe ihnen praktisch das Projekt geklaut, um es mit anderen Leuten fertigzustellen. Ich berichtete in Magazin Nummer 83 drüber. Das war damals ganz klar eine sehr einseitige Story, zu der sich auch sonst niemand äußerte, aber wenn so öffentlich schmutzige Wäsche gewaschen wird, dann ist das nie das beste Zeichen. Ich bin also gespannt, ob Aeon Must Die am 14.10. wirklich für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheint. Und ob es wert ist, gespielt zu werden. Am 15. Oktober kommt NHL 22 für PlayStation und Xbox, EAs jährliches Eishockeyspiel mit all den bekannten Lizenzen und den Lootboxen. Es ist das 31. Spiel der Serie und naja, mehr fällt mir hierzu auch nicht wirklich ein, es ist halt eins der jährlichen EA-Sportspiel-Dinger. Am 15.10. kommt außerdem The Good Life für PC, PS4, Xbox One und Switch. Das ist das vor vielen, vielen Jahren via Kickstarter angeschubste neue Spiel des japanischen Game Designers Hidetaka Suihiro. Wie? Den kennt ihr nicht? Nun, vielleicht ist euch sein Pseudonym besser bekannt. Swery65 oder sein bekanntestes Werk Deadly Premonition. In The Good Life erwartet euch eine, naja, eine eher spießige, schrullige kleine Sandbox, denn ihr spielt die Journalistin Naomi Hayward, die getrieben von Schulden aus New York ins britische Provinznest Rainy Woods zieht und dort macht sie, also ihr in ihrer Rolle, Fotojournalismus. Für die lokale Zeitung und viele der schrulligen Bewohner stöbert ihr Stories nach und haltet Beweise per Foto fest. Ah, und ihr könnt euch auch in eine Katze oder in einen Hund verwandeln. Nein, fragt nicht wieso, das ist bei Swery-Spielen eh zwecklos. Am 21. Oktober dann hätten wir Disciples Liberation für PC, PS4, PS5 und Xbox One. Das ist ein Strategierollenspiel, so mit rundenbasierten Kämpfen auf Hexfeldern, mit Skillbäumen, mit diversen Charakterklassen, mit Dungeons und mit Quests. Das kommt aus Frankreich, erinnert aus der Ferne ein bisschen an King's Bounty oder Heroes of Might and Magic, scheint aber eher auf das Abenteuer einer Party fokussiert zu sein, statt auf so Königreiche mit Armeen und so ein Kram. Das ist jetzt nicht das innovativste Spiel der kommenden Wochen, aber es wirkt irgendwie aus der Ferne ganz solide und schön passend zum Herbst. Am 22. Oktober dann der letzte Streich, das Horror-Adventure House of Ashes kommt für PlayStation, Xbox und PC. Das ist das dritte Spiel der Dark Pictures Anthology von Supermassive Games und lässt euch erneut ein übernatürliches Szenario erleben. Diesmal geht es um eine Gruppe von 5 US-Soldaten, die im Irakkrieg einen verborgenen mesopotamischen Tempel aufstöbern, da eindringen und dort natürlich etwas Böses erwecken. Wie gewohnt für die Serie ist das eher ein interaktives Drama als Survival-Horror und es gibt jede Menge Entscheidungen zu treffen, die dann bestimmen, wie die Episode ausgeht. Alle 5 können überleben, müssen aber nicht. Ich habe nun jedenfalls das 110. Magazin überlebt. Wie schön, jetzt kann das Wochenende kommen. Ich danke euch für eure fabelhafte Unterstützung dieses bescheidenen kleinen Podcast-Projekts. Ihr seid super und ich wünsche euch natürlich ein ganz wunderbares Herbstwochenende. Genießt es, egal ob drinnen oder draußen, in Gesellschaft oder allein, analog oder digital. Macht's euch schön. Und wir hören uns dann mit dem Magazin in 2 Wochen wieder und mit anderen Sendungen schon sehr viel eher. Bis dahin. Thank you.